Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sah einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch saß, kamen viele Sünder und Zöllner und aßen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Er hörte und sagte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn nicht um Gerechte zu rufen bin ich gekommen, sondern Sünder. Evangelium Jesu Christi. Das Evangelium ist eigentlich geprägt von Gegensätzen. Also das sind auf der einen Seite die Sünder und die Zöllner, auf der anderen Seite die Pharisäer. Hier die Kranken, die den Arzt brauchen, nicht aber die Gesunden, die ihn halt nicht brauchen. Die Sünder, zu denen der Jesus gerufen ist oder kommt, die Gerechten, die Umkehr nicht brauchen. Barmherzigkeit auf der einen Seite, um die es geht bei Jesus, Opfer, um die es nicht geht. Also da zieht sich so eine Trennung durch, ein Gegensatz, und dieser Gegensatz, finde ich, verdeutlicht nochmal etwas, worum es im christlichen Glauben geht, bringt es, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Wofür steht Opfer? Also die ganze Seite von Opfer, Pharisäer, den Gerechten. Ich glaube, Opfer steht einfach erstmal, so heißt es ja dann auch in der Lesung, da wird von den Brand- und Schlachtopfern geredet, denn Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Erkenntnis Gottes, nicht Brandopfer. Das Evangelium nimmt das ja irgendwie auf. Das meint erstmal einfach den Kult, den religiösen Kult. So eine Grundfigur, wie Religionen entstehen, ist, dass der Mensch sich fragt: Was muss ich tun, um in dieser Welt zu bestehen, sinnvoll zu leben, wenn es einen Gott gibt, vor Gott irgendwie gut dazustehen, es recht zu machen. Und die Religion sind die Institutionen, die darauf eine Antwort geben und sagen: Das und das musst du machen. Und die meisten, oder vielleicht alle, da müsste ich jetzt einen Moment nachdenken, Religionen haben auch irgendeine Art von Kult hervorgebracht. Also dann wird man vielleicht mal irgendwann sagen: Ja, also so und so, und dann kommt die Versammlung dazu. Dann merkt man: Naja, es ist ja schon ganz schön, wenn man einen hat, der die Stühle schon mal stellt und den Tee kocht, bis alle kommen, und vielleicht ein bisschen was vorbereitet. Dann werden Stellen geschaffen, es entstehen Riten darüber hinaus, und schließlich kriegt es so eine Eigendynamik, siehe Tempelbetrieb. Da gibt's dann riesige Gebäude, die muss man natürlich verwalten, und eine Priesterschaft, die die riesigen Gebäude und die Riten bedient. Und plötzlich sind die ganz wichtig, und die Antwort heißt dann: Was muss der Mensch tun? ja, ihr müsst ja an unserem Tempelbetrieb teilnehmen. Also, das ist jetzt ein bisschen kurz dargestellt, aber im Moment, wenn man jetzt in unsere Kirche, in die katholische Kirche, meine ich damit, guckt, hat man den Eindruck, was heißt Christsein? Christsein heißt vor allem in die Messe gehen, auch die anderen Sakramente sind kein Fehler. Und das ist es. Kult. Und in dem Sinn, also Opfer erstmal als Liturgie, als Ritus, Teilnahme am Tempelbetrieb. Dahinter steckt in der zweiten Ebene der Versuch, dadurch, dass man sich in eine religiöse Kultur mit ihren Regeln und ihren Normen, auch heimlichen Normen, einpasst, irgendwie in ihre Sitten und Gebräuche es vor Gott recht zu machen. Also wir haben ja neulich schon mal darüber geredet, dass uns über weite Strecken im Leben verfolgt das Gefühl, ja, geliebt werde ich eigentlich, ich muss, um geliebt zu werden, auch ein bisschen was tun. Es irgendwie in irgendeinem Sinn recht machen. Und das kann dazu führen, dass man möglichst sich einpasst in ein religiöses System und versucht, sich darin richtig zu verhalten. Das ist natürlich erstmal, bleibt es äußerlich. Ein beliebter Vorwurf, ich meine, heute wieder hört man ihn nicht mehr so oft, wahrscheinlich weil die Relevanz nicht mehr so hoch ist, aber früher war oft die Heuchelei in der Kirche. Es wird so getan, als ob. Also das ist etwas, was mich persönlich, glaube ich, sehr geprägt hat von dem Milieu her, in dem ich groß geworden bin. Es hätte sich kaum jemand, also da, wo ich aufgewachsen bin, leisten können, am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen. Das wäre irgendwie undenkbar. Bitte, wo sind die Diggerhofs heute? Weiß jemand was? Ja, sind die krank? Was, die sind? Die liegen im Bett? Bitte, wo liegen? Also das wäre irgendwie kaum denkbar gewesen, ja. Und zugleich hatte ich immer den Eindruck, und vor der Kirchentür, also nach dem Kult, da hätte man, wenn man gefragt hat, also da hat die Predigt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, der Gottesdienst, da ging es dann ums Geschäft oder um die Freizeit, um den Garten, dass jetzt Zeit ist, die Tomaten einzupflanzen und meine sind schon ganz rot und meine sind aber erst halbrot, mit was düngen sie denn und so weiter und so fort, wo ich immer dachte, also oder wo es so ein Milieu gab. Meine Mutter hat es immer so gesagt. Und wie es da drinnen aussieht, geht niemandem was an. Das ist ja auch irgendwo nicht ganz falsch, ja. Aber ich habe es oft so empfunden, es zählt der schöne Schein. Und Hauptsache nach außen sind wir alle so. Und wenn sich bei uns zu Hause der Teppich wälzt vor Konflikten und, dass man überhaupt nicht mehr gehen kann. Aber wichtig ist, so. Also ich habe das immer als eine Heuchelei empfunden, wo ich dachte, ja, was soll das Unternehmen eigentlich? Das kann es ja nicht sein. Und meines Erachtens, also das war jetzt die Opferseite, die andere Seite, wo es um die Barmherzigkeit geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Wort barmherzig hört. Das hat schon mal was von, da kann man irgendwie loslassen und aufatmen. Und es hat auch etwas, was geeignet ist, sich viel mehr nach innen zu richten. Also jemand, der barmherzig ist, erstens dem gegenüber öffne ich auch mein Inneres, wenn ich das merke, der ist mir gut, der hat Interesse an mir, dann fange ich automatisch an, das Innere zu öffnen. Also Barmherzigkeit ist auch wirklich mit dem Inneren verknüpft. Ich fange an, Dinge zuzulassen. Ich fange an, über Seiten zu berichten, die ich vielleicht gar nicht so schön finde oder für die ich mich schäme oder die mir Angst machen oder wo ich mich als schwach erweise und dergleichen. Das kann plötzlich da sein. Das ist, ich darf, wo ich Barmherzigkeit spüre, fange ich an, mich zu öffnen und so sein zu dürfen, wie ich wirklich bin. Das heißt, wie es mir ums Herz ist oder im Herzen. Sehr im Gegensatz zu der Religionskultur oder Kirchenkultur mit ihren Normen, wo es darum geht, sich richtig zu verhalten, normgemäß, um irgendwie da mitzukommen, erlaubt die Barmherzigkeit zu sein, wie ich bin. Dazu gehört natürlich auch mit dem Herzen. Es ist ja nicht so, dass im Herzen nur das Schöne, Gute und Wahre beheimatet ist, ja, so in dem Begriff vom Herzen, sondern im Herzen gibt's den Überdruss und die Langeweile und den Zorn und die Triebe und die Begierde und jetzt fress ich und den würde ich am liebsten, also die Rachewünsche und. Also das ist einfach die ganze Palette des Lebens, ist im Herzen. Der Ehrgeiz, das Streben, ich will groß sein, ich will anerkannt, ich will Macht haben und. Also alles ist im Herzen. Und die Barmherzigkeit gestattet, eben alles davon zuzulassen, da sein zu lassen, das anzunehmen und dabei auch ein Stück auszuhalten. Und dabei erlebt man auch die eigene Erlösungsbedürftigkeit. Ich lebe in einer Beziehung, es knirscht, ich fühle mich außerstande zu vergeben, einen Schritt zu machen, einen echten Schritt. Ich fühle mich wie fest, wie ohnmächtig und festgeklebt auf dem Boden. Ja, mir fehlt sogar der richtige Wille, um auf meinen Partner zuzugehen. Es geht gar nicht. Oder meine Mitbrüder oder den Leuten, mit denen ich da zusammenlebe oder so. Also ich erlebe da auch Grenzen, Unvermögen. Ich erlebe richtig, wenn ihr so wollt, Erlösungsbedürftigkeit. Ich quäl mich ab mit Entscheidungen, soll ich so machen, soll ich so machen. Ich habe Angst, ich traue mich schon auch nicht genau hinschauen. Oder ich merke meine Blockaden, ich mühe mich ab, sie zu überwinden, drüber zu springen. Ich kann nicht drüber springen. Also es gibt tausend Sachen, wo wir auch immer wieder in unserem Herzen unsere Begrenztheit merken, unsere Erlösungsbedürftigkeit, unser Unvermögen. Und da heißt Barmherzigkeit, auch das anzunehmen. Also sich nicht selber zu erlösen, das nicht zu überwinden, sondern bei dem zu sein, was es ist, beim Unvermögen, auch bei der Spannung, die das vielleicht macht. Ja, jetzt ist es so. Man weiß nicht, wie es nachher ist, aber jetzt ist es so. Und jetzt gebe ich dem Raum und lebe als jemand, der erlösungsbedürftig ist, unvermögend, je nachdem, was es halt ist. Das heißt unter Umständen, dass ich nach außen hin auch nicht so ohne weiteres funktioniere. Oder das nicht so einfach geht mit der Einpassung in die religiöse Kultur. Das tue ich, also barmherzig sein, das heißt dem, was ist, den Raum geben, im Grunde aus einer Hoffnung heraus. Und jetzt muss ich wieder hier in den Text gucken. Aus der Hoffnung heraus, dass es einfach stimmt, dass Gott die Kranken, die Erlösungsbedürftigen besucht. Dass sozusagen das Erleben der eigenen Erlösungsbedürftigkeit, also der Grenzen, des Unvermögens, des Nichtwissens, nicht entscheiden Könnens und, nicht sich versöhnen Könnens, dass das sozusagen geradezu das ist, was mir den Erlöser vom Himmel ruft, damit er mir hilft. Wenn ich das selber regle, ja, was soll er vom Himmel kommen? Wozu denn? Ich mach's ja, kann er zu Hause bleiben. Aber da, wo ich ihm sozusagen meine Bedürftigkeit hinhalte, also bedürftig bin, hat was mit Sein zu tun. Da, das ist eigentlich das Zeugnis der Bibel, so wie ich das verstehe, wie ich sie verstehe. Da wird der Erlöser sozusagen zu mir gerufen. Das ist das Geheimnis der Seligpreisungen. Ja? Die Armen halten in ihrer Notlage aus, im Vertrauen auf Gott und erleben, dass Gott sie rettet. Vielleicht nicht, dass er die Krankheit in Gesundheit und den Mangel im Geldbeutel in den Sechser in Lotto verkehrt, aber mindestens als Trost, als Seligkeit. Also das findet man an ganz vielen Stellen und eben auch hier in dem Wort, die Kranken brauchen den Arzt und der Arzt kommt auch zu den Kranken. Das liegt auch nochmal im Duktus der ganzen Geschichte. Da zieht sich der Gegensatz fort. Auf der einen Seite haben wir den persönlich angesprochenen Matthäus. Matthäus, komm. Das ist ganz schön, wenn mal einer zu mir kommt und sagt, auf Bertram, komm mal mit, wir unternehmen was, ich habe eine Idee. So, versteht ihr, also das ist ja auch eine Einladung in Gemeinschaft, also zu geteiltem Leben, geteiltem Erleben. Das ist ganz schön, wenn einem das widerfährt. Und dann wird hier berichtet von einem Festmahl, zu dem kamen viele Sünder und Zöllner, aßen mit ihm und den Jüngern. Da fällt einem dieses Bräugelbild ein von der Dorfwirtschaft. Kennt ihr das? Also Metropolitan Museum of Art, da war dir natürlich alles klar. Also ganz dir die Backen schon gerötet, die Kellner schleppen die halbe Sau an. Man sieht angeregte Unterhaltung, es ist mächtig was los, es wird getrunken. Also man tut sich hier was Gutes, fühlt sich aus. Essen macht doch den meisten Leuten Spaß, also mir zumindest. Es gibt Unterhaltung, es wird gelacht, also da ist was los. Das ist die Folge von Barmherzigkeit und Begegnung. Und auf der anderen Seite die Pharisäer. Ja, stört euch das gar nicht, dass euer Meister hier mit den Zöllnern und Sündern zugange ist? Beckmesserisch, unzufrieden, alleine. Fazit: Die Sache mit den Opfern, also mit der Normerfüllung, wo es darum geht, vor allem darum, es recht zu machen, die Normen zu erfüllen, also so von dieser Energie, ich muss es recht machen, ich muss es gut machen, damit, das bleibt außen, dann ist vielleicht außen alles hui, man hat dann den Erwartungen der anderen in der Gruppe, zu der man gehört, gut, man kriegt auch die Zugehörigkeit natürlich, die hat man erfüllt, dadurch hat man die Zugehörigkeit, vielleicht Status, vielleicht Einfluss. Das ist nicht unerheblich dafür, sich gut zu fühlen, sich gerecht zu fühlen. Aber das Innere, das Herz muss unter Kontrolle gebracht werden. Und das ist eigentlich was, was wir ja im ganzen Leben lernen. Also als Kinder lebt man noch unmittelbar aus dem Herzen. Und dann lernt man schon zu Hause und spätestens in der Schule. Jetzt würde ich mich mal gerne bewegen. Bertram, stillgesessen. Oh, also das ist schon mal verkehrt. Und ich weiß was, Helle. Bertram, benimm dich. Oh, auch verkehrt. Ja, also da finde ich immer diese Passival-Geschichte wunderbar, wo der Passival die Ritterschule durchläuft und in der Ritterschule lernt, man fragt nicht einfach, sag mal, wie geht's denn? Das macht ein Ritter nicht. Und genau das bräuchte er in der Gralsburg, die herzliche Zuwendung, Mitgefühl, Barmherzigkeit, um den todkranken Gralskönig zu sagen, sag mal, ist nicht so richtig mit der Gesundheit oder was? Kann er nicht, hat er verlernt, dann wird er der Gralsburg verwiesen und muss ein ganzes Leben lang herumirren und Gutes tun, um wieder herzlich zu werden, also einen Zugang zum eigenen Herzen zu finden, barmherzig zu werden. Und auf der anderen Seite, wer auf Barmherzigkeit setzt, also das Gestatten, das finde ich total wichtig, Leute. Das heißt nicht, dass man disziplinlos lebt, überhaupt nicht. Auch Gestatten braucht Disziplin und Mühen und auch Opfer. Das hat auch Leiden. Das habt ihr alle in den Tagen hier gelernt, dass das bei sich aushalten, dass das überhaupt nicht einfach ist. Da merkt man vielleicht, auweia, innen pfui, außen auch pfui. Aber die Verheißung, die da dran geknüpft ist, ist Gemeinschaft, Freude, Fest, Begegnung mit Gott, Begegnung mit anderen, Seligkeit. an. Ha, ich finde es einfach klasse. Also, ich muss das jetzt mal ausschalten.